Der letzten Sonntag schon hier gestanden. Wir haben kein Abonnement, hier immer wieder zu stehen. Hab gehört, dass Dietmar euch erquickt hat und er gesagt hat, hat Hans mir erzählt, ne? Hast du gesagt, ich hoffe, ihr hört alle mein Herz schlagen. Aber der Herr will uns ja auch weiterführen und Übung kommt von Üben. Und Herr Jesus hat ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Manchmal ist das dann so unvermutet, dass man Zeugnis geben kann, soll und darf. Ich habe euch ja einiges mal erzählt, was ich da in Oberrimbach erlebt habe und war auch letzte Woche, habe ich auch wieder sowas erlebt. Ich hatte ja den Gabi Swati, der war ja auch einmal hier aus Israel, der ist ja extra hierher geflogen, um mich zu trösten, war 2 Tage bei mir. Und da haben wir dann den Altbürgermeister von Witten besucht. Seine Frau war eine gute Schulkollegin von mir. Und wir hatten sehr interessante Gespräche, das war eigentlich sehr schön. Und ja, er hat dann auf einmal etliche Fragen gestellt. Ich habe es ja einigen schon erzählt, dass er dann auf einmal sagte, ja Gerhard, sag mir mal, der Holocaust, war der von Gott? Ich sage, sicher war der von Gott. Israel hat seinen Messias kreuzigen lassen. Der Jesus hat gesagt, sie haben gerufen, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ich sage, aber Gott hat auch gesagt, wer Israel antastet, der tastet seinen und meinen Augapfel an. Und das Gericht ist ja überreichlich über unser Volk ausgegossen worden. Und fast keiner ist davon verschont geblieben. Ja, dann wurde er ganz still und sagte nichts. Der Herr gibt uns das Wort, ja, was soll man sagen? Soll man dann da rumeiern und soll sagen, ja, das kann man ja so nicht sagen, da sind wir ja schuld gewesen, hier als deutsche Nation hauptsächlich. Aber es war ja, habe ich dann auch erwähnt, für die Juden, mein Freund war ja dabei, der hat schon vieles gehört, war ja auch so, dass Gott, das habe ich ihm dann auch gesagt, lies in 5. Buch Mose nach, was Gott gesagt hat, was passieren wird, wenn sie ihn verlassen. Ihr werdet in die ganze Welt zerstreut werden. Ihr werdet gejagt werden überall. Ihr werdet nirgendwo zur Ruhe kommen. Und es sind ja nicht nur jetzt dieser gewaltige Holocaust gewesen, es sind ja Pogrome gewesen, immer über die Jahrhunderte, ganz große in Spanien zum Beispiel. Da sind ja viele dann Juden auch zum Schein Christen geworden, sonst wären sie auf dem Scheiterhaufen gelandet. In Polen, in der Ukraine, ich weiß nicht wo überall, auch in Deutschland, im Mittelalter, wurden sie dann gejagt und gehasst als die Jesusmörder. Haben sie völlig vergessen, dass der Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn sie lesen würden, was der Apostel Paulus geschrieben hat, dass er gesagt hat, ich habe gebeten, ich wünschte, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein, dass sie das Heil ergreifen könnten. Aber das geht nicht. Jeder muss persönlich durch die Tür. Ja, das ist schon wunderbar, wenn Gott uns solche Dinge und Gelegenheiten gibt, dass wir für ihn zeugen dürfen. Nun haben wir ja in der letzten Stunde gesehen, was passierte, als der Jesus auferstanden war, dass er gewissermaßen dass die Auffahrt zum Vater noch unterbrochen hat, um erstmal die Tränen der Maria Magdalene zu trocknen. Aber dann ist er ja auch gekommen, um die Herzen der traurigen Jünger zu trösten, die so ängstlich waren und sich hinter verschlossenen Türen verkrochen hatten. Kann man ja auch gut verstehen. Und wie hat er sie getröstet? Mit 2 Dingen. Mit dem Gruß, Friede euch. Mit 3 Dingen. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite, als wenn er sagen wollte, ihr braucht keine Furcht mehr haben. Ich habe alles überwunden. Ich habe den Sieg davongetragen für euch. Und dann hat er ja zum 2. Mal noch gesagt, Friede euch. ihr könnt jetzt im Frieden Gottes euer Leben leben, was auch immer geschieht. Nein, hat er ihnen vorher schon gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wer die Nachrichten von Open Doors liest, der sieht, was auch in der Welt los ist. Immer noch und immer noch und immer noch und immer noch. Da ist eine Witwe, der Mann ist ermordet worden. Habe ich ja schon erwähnt. Dann, ich glaube, in Kolumbien, da haben dann diese FARC-Rebellen, die haben dann auch die Frau des Pfarrers erschossen, weil sie nicht ihnen zu willens war und ihnen Geld zukommen ließ. Vor den Augen der Kinder. Ja, Gott wird das, was geschieht in dieser Welt, das habe ich auf dem Friedhof auch sagen dürfen bei der Beerdigung von Harald, was Schiller ja gesagt hat, ich habe es ja euch auch schon mal gesagt, in Wilhelm Tell, in dem Chor der Mönche. Rasch tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm keine Frist gegeben. Er reißt ihn weg aus seiner Bahn, er nimmt ihn fort von vollem Leben, bereitet oder nicht zu gehen. Er muss vor seinem Richter stehen. Und das dürfen wir auch sagen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, wird er auch ernten. Gott wird alle Menschen vor den Richterstuhl, vor den Thron, den großen weißen Thron stellen. Und ein jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Er wird sicherlich auch in der Art des Gerichtes, in der Schwere des Gerichtes einen Unterschied geben. Obwohl wir sagen müssen, ewiger Tod ist der ewige Tod. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Ewig getrennt von dem, der das Leben ist. Für Gott ist eben auch, selbst wenn sie weiter existieren, es, dass sie leben. Aber in welchem Zustand? Und von den Gläubigen wird gesagt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Ewige Freude ist über ihrem Haupte. Weinen und Seufzen werden entfliehen. Freude und Wonne wird ihr Teil sein in Ewigkeit. Ja, und wir, die wir zur Brautgemeinde gehören, was wird das sein, wenn er uns ins Vaterhaus bringt? Die lieben Entschlafenen sind sicher jetzt im Paradies. Von dem der Apostel Paulus gesagt hat, das ist ein Ort, da habe ich so wunderbare Dinge gehört, die kann ein Mensch nicht aussprechen. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann bemüht sich Gott in vielen Bildern, uns Dinge darzustellen, die himmlisch sind, in Bildern, weil man die Realität als Mensch nicht verstehen könnte. Euch, die ihr glaubet, ist diese Kostbarkeit, bei Jesus zu sein, denn es ist weit besser. Und mit ihm dann zu kommen und das alles zu tun, was er dann auf der Erde tun wird. Wir folgen dem Sieger. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Der Leib, der muss sterben, weil wegen der in uns wohnenden Sünde, die Erbsünde, die wir von Adam bekommen haben, da kommt keiner dran vorbei. Aber die Hoffnung der Gläubigen ist, dass wir den neuen, den verherrlichten Leib bekommen, der nicht sündigen kann. Der Apostel Johannes sagt ja, der aus Gott geboren ist, der kann nicht sündigen. Also das neue Leben natürlich, was göttliches Leben ist, was in uns ist. Was uns zur Sünde verleitet, ist natürlich Satan. Oft sind es irgendwelche Gedanken, die aus dem Hinterkopf kommen und dann auf einmal fangen die Füße an zu laufen und man tut Dinge, die man nicht tun will. Aber der Herr ist gnädig und gütig. Er bewahrt die, die auf ihn vertrauen. Und wir dürfen dann unsere Hand immer wieder ausstrecken und sagen, Herr Jesus, rette mich, ich will dir folgen. In den letzten Tagen ist mir dieses Lied so in die Seele gekommen, sieh, hier bin ich, mein König. Und wo es dann immer heißt, mach was klein, dir, mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Aber es ist ja nicht nur wegen des brauchbaren Werkzeugs, sondern es ist, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regiert. Wenn der Herr Jesus in uns ist und uns erfüllt, dann ist eben für diese Dinge der Welt kein Platz. Dann kann es sein, dass du Dinge getan hast, die man tun kann, aber dass du auf einmal das Interesse daran verloren hast. Die Menschen sagen ja schon, das Bessere ist des guten Feind. Und so wird ja auch uns im Hebräerbrief zum Beispiel immer das Bessere vorgestellt. Im Vergleich natürlich zu dem Alten, was Israel hatte. Weil sich in dem Herrn Jesus das alles erfüllt hat und wir nicht mehr einen Schatten haben, nicht mehr Sinnbilder von dem, was ist, sondern wir haben das Original. Und alles ist konzentriert in dem Herrn Jesus. Nun, eigentlich müsste ich ja jetzt über Johannes 21 sprechen, weil das so die Fortsetzung ist von dem, was wir letzten Sonntag gehabt haben. Aber da habe ich, glaube ich, vor einiger Zeit, ist vielleicht auch schon länger zurück, drüber geredet. Und das ist auch so eine wunderbare Sache, wenn man das liest, weil wir da sehen, dass auch die Jünger, die sollten ja nach Galiläa gehen. Und da selbst werden sie mich sehen, das haben sie dann auch gemacht, aber Petrus hatte dann ja gesagt, ich gehe hin fischen und die anderen sagten, wir gehen auch mit dir. Petrus mal wieder vorne weg, er hatte ja schwere Dämpfer bekommen, war ja ihr Beruf, von irgendwas muss man ja leben. Aber es war nicht der Auftrag, den sie vom Herrn bekommen hatten. Und dann lesen wir dieses schöne Wort, Jesus saß am Ufer. Ja, wartete sie schon. In jener Nacht fingen sie nichts. Und dann musste er ihnen sagen, werfet das Netz auf der rechten Seite aus und ihr werdet finden. Ich glaube 153 große Fische. Und das Schöne ist, dass der Jesus dann sagt, nun bringet her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da war ja schon das Feuer, da lag ja Fisch drauf. War ja schon gebraten, hatte der Jesus schon gemacht. Wie hat er die Herzen getröstet? Wie ist es auch für uns, wenn wir manchmal denken, oh, so schrecklich, nichts gefangen, was sollen wir jetzt machen? Und als der Herr ihn das zugerufen hatte, hat der Johannes gesagt, es ist der Herr. Liebe Geschwister, wir dürfen das uns auch zurufen. Dinge, die uns nicht gefallen, die uns nicht passen. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Ich habe ja schon oft darauf hingewiesen, dass es ist der Herr. Es muss alles an ihm vorbei. Herr, ich kann nicht begreifen, was du tust, aber ich vertraue dir. Ja, und dann kam ja dieses öffentliche Zwiegespräch. Vielleicht sollte ich einmal uns noch lesen aus 1. Korinther 15, dann möchte ich einige Verse aus Apostelgeschichte 1 lesen. Ich greife dann da mal ein bisschen vor. Wir haben ja die Auferstehung des Herrn und wir gehen ja jetzt von Ostern her auf den Tag Christi Himmelfahrt hin. Ich sage nochmal, wir haben ja nicht so dieses Kirchenjahr, obwohl das auch nicht so schlecht ist. Ne? Dann kommen alle Themen mal dran. Aber wir kommen von Ostern her über Himmelfahrt, gehen wir nach zu Pfingsten, wo die Gemeinde gegründet wurde und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und da steht, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Warum stellt der Apostel Paulus dieses Wort voran in der Verkündigung dann der Auferstehung des Herrn und alles, was damit verbunden ist und auch indem er Stellung nimmt zu den Irrlehren, die aufgekommen waren? Er erinnert sie daran, schaut, das ist doch euer Glaubensstand. Euer Glaubensstand basiert auf der Verkündigung des Evangeliums. Und die Verkündigung des Evangeliums war, Christus ist gestorben nach den Schriften eurer Sünden wegen. Aber er ist auferstanden. und hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Das hat er getan eurer Errettung wegen. Damit ihr wisst, alles ist gut. Und das erfüllt wird, was Psalm 103 sagt, eurer Sünden und eurer Ungerechtigkeiten will ich nie mehr gedenken. Wir können das nicht oft genug betonen, weil der Teufel ja immer kommt und sagt, ja, da mit dir ist ja auch nicht so richtig. Da hast du wieder den Mist gemacht und hast du das gemacht. Und dann fängt das Gewissen an und wir werden innerlich traurig. Es ist ja auch so, dass wir traurig sind. Der Apostel musste den Korinthern ja auch sagen, da duldet ihr Sünden, Sünde, die einfach da gemacht wird und ihr tragt noch nicht mal Leid darum. Das muss schon auch sein. Aber es darf auch nicht sein, dass uns das niederdrückt. Sondern wir ehren den Herrn dadurch, dass wir sagen, Herr, du bist das vollkommene Opfer geworden und du hast die Sünde abgeschafft. Du hast mir das neue Leben geschenkt. Nun hilf mir, wie die Bibel das nennt, dass ich auch in Neuheit des Lebens gehe. Und das tut er. Er offenbart sich uns genauso wie den Jüngern, als sie da in Furcht waren, und zeigt uns seine Hände und seine Seite immer wieder gerne und sagt uns immer wieder diesen Friedensgruß. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, das habe ich gerade erwähnt, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage. Hier wird nicht die Auferstehung genannt, sondern die Auferweckung. Auferstanden ist er Kraft seines unlöslichen Lebens, hat uns Bruder Hans auch immer hier erklärt. Auferweckt worden ist er als der Mensch, Jesus Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters. Denn du konntest nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Heißt es im Psalm, glaube ich, Psalm 16. Ist also hier das Wort Gottes sehr deutlich. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist. Wenn wir diese Stelle nicht hätten, dann wüssten wir nicht davon. Der Petrus, der hier Kephas genannt wird, ist die griechische Form. Der war ja ganz tief am Boden. Erst hat er den Mund so voll genommen und dann hat er seinen Herrn so schmählich verleugnet, hatte so versagt. Und wie ich schon gesagt habe, der Jesus musste erst die Tränen von Maria Magdalena trocknen. Und dann musste er als allererstes, abgesehen von den Frauen, die es ja den Männern verkündigt haben. Ich meine, es liegt auch so ein bisschen darin, ihr lieben Schwestern, ein Lob an euch vom Herrn. Das Zeugnis in Israel einer Frau, das war ja nichts rechtsgültig. Aber da ist nicht Mann noch Weib, ihr seid alle eins in Christus, die Aufgaben sind verschieden. Und da hat der Herr den Frauen, den Schwestern dieses wunderbare Zeugnis anvertraut, weil sie treu waren. Wir haben ja uns daran erinnert, die Jünger Johannes und Petrus gingen wieder nach Hause und Maria blieb beim Grab und weinte. Nur Johannes stand unterm Kreuz, aber Frauen standen unterm Kreuz. Wir predigen oft lauter durch unser Leben, durch unser Verhalten, als wenn man hier mit Lautsprecher verstärkt auf der Kanzel steht. Ich habe das am Grab von Harald auch sagen müssen, da kam mir das so im Sinn, dass da zwei Prediger stehen oder sind hier. Der eine Prediger, der predigt und sagt aber nichts. Da müssen wir ganz stille sein, um seine Stimme zu verstehen. Und dieser Prediger ist das offene Grab. Und was sagt das offene Grab dir? Die glauben können, sagen ja, wenn ich da liegen würde, dann bin ich in der Herrlichkeit. Wer das aber nicht sagen kann, der muss sich doch fragen, wo wäre ich jetzt? Und der andere Prediger, das bin ich, der ich Zeugnis davon gebe, was ich erlebt habe. Und was die Bibel sagt, das ist ja noch wichtiger. Und da das war auch eine starke Predigt, die die Frauen da unterm Kreuz gehalten haben. Wir lesen ja nicht, dass sie irgendein Wort gesagt haben. Aber dann diese Gnade des Herrn, zuerst dem Petrus erschienen. Wir haben ja vorhin gesungen, o Liebe ohne Gleichen, kein Sinn kann je erreichen, wie du, o Herr, uns liebst. Vergaßest deine Schmerzen, trugst die nur auf dem Herzen, die du so unaussprechlich liebst. Das war ja auf dem Kreuz, als der Herr da in den Qualen hing, dass er sich um seine Mutter kümmerte. Und hier sehen wir das auch. Zuerst dem Petrus erschien. Ein Vier-Augen-Gespräch. Ich wünsche uns allen, dass wir solche Vier-Augen-Gespräche mit unserem geliebten Herrn kennen. Wenn er uns dann erklärt, ja, ich habe das gesehen. Ich denke gerade an den Elisa, als der Gehasi weggegangen war, um von dem Naaman noch sowas für sich zu ergattern. Da sagte der Elisa zu ihm, ging mein Herz nicht mit dir, als du ihm nachgegangen bist? Elisa ist ja auch ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Und so ist das auch. Wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir in die Sünde geraten, dann geht das Herz des Herrn Jesus mit. Natürlich ist er traurig, aber er weiß das ja, dass wir das tun. Wir überraschen ihn nicht damit. Aber er ist doch da, um uns wieder zurück an sein Herz zu holen. Und das hat er bei dem Petrus getan. Und manche von uns können das bezeugen. Es gibt ein Auf und Ab im Glaubensleben, das ist wahr. Die schönsten Momente sind, wenn wir so ganz nah beim Herrn sind. Und ich habe auch so schöne Momente mit meinem Vetter Gustav jetzt erleben dürfen. Das war einfach herrlich. Auch von Harald konnte ich das bezeugen. Die Ulla erinnerte mich daran, wir waren doch noch zusammen an Silvester. Natürlich haben wir über auch die große Weltpolitik oder die Lage gesprochen. Aber Thema Nummer eins war Jesus, unser Herr. Sein Wort, seine Gemeinde. War bei meinem Vetter auch so. Und wir haben so einen Gedankenaustausch gehabt, dass wir viele Dinge doch gleich sehen. Es geht ja noch in die alte Versammlung. Oder noch, kann man auch gerne da bleiben. Das ist einfach herrlich. Und solche Zeiten, die benutzt der Herr, um uns im Glauben zu stärken, damit wir den nächsten Sturm, der gewiss kommen wird, in unserem Glaubensleben, dass wir da durchstehen und nicht umfallen. Ach, ich hätte das so gerne gehört, was unser geliebter Herr dem Petrus gesagt hat. Hatte er sich nicht bereits umgedreht, als Petrus ihn gerade so vehement verleugnet hat und blickte Petrus an, dass er hinausging und bitterlich weinte? Da waren Wunden. Und nach seiner Auferstehung ging der Herr zu Petrus, um diese Wunden zu heilen. Dann den Zwölfen, das haben wir letzten Sonntag gesehen. Da wollte er ihnen die Furcht nehmen. Den Frauen sagten die Engel, ihr euch nicht. Ja, die Welt muss sich fürchten. Denn er ist, wenn wir Offenbarung 1 lesen, der, der Augen hat wie eine Feuerflamme und aus seinem Mund geht hervor ein zweischneidiges Schwert. Wehe euch, Richter der Erde! Ich habe das ja schon erwähnt, Gott wird auch diese Erde und all die Großen dieser Erde richten für das, was sie angerichtet haben. Fürchtet euch nicht. Wir brauchen uns nichts fürchten, denn es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir dienlich ist. Wir kennen ja diesen Hammervers, dass denen, die Gott lieben, habe ja schon darauf hingewiesen, da steht nicht, dass euch alle Dinge zum Guten mitwirken, sondern denen, die Gott lieben. Das ist die Voraussetzung. Alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und dazu gehören wir. Und wir sind in seiner Hand geborgen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Davon wird uns in der Schrift nichts berichtet, außer hier, ebenso wie das mit Petrus. wo das war. Vielleicht war es in Galiläa, wo er ja viele hatte, die an ihn glaubten. Ob das auf dem Berg Tabor war oder wo das war, das spielt ja auch keine Rolle. Wichtig ist, dass 500 Zeugen da waren seiner Auferstehung, sowie die Zwölfe und natürlich Petrus vorher und die Frauen. Ich habe manchmal gesagt, weil ja heute die Auferstehung des Herrn so angezweifelt wird, habe ich dann manchmal gesagt, 500 auf einmal. Da würden, wenn das nicht wahr wäre, so viel Geschichten erzählt und so viel Widersprüche im Umlauf sein. Aber die haben alle einmütig gesagt, wir haben ihn gesehen. Wir sind bei ihm gewesen. Wir haben aus seinem Munde Worte des Lebens und der Gnade gehört. Und der Apostel Johannes schreibt ja in seinem ersten Brief, was unsere Hände betastet haben, betreffend des Wortes des Lebens, seine Auferstehung, 500 auf einmal. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Ist das nicht wunderbar? Der Jakobus ist der leibliche Bruder des Herrn. In Evangelien lesen wir, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es war ja ein jüngerer Bruder, Jesus war ja der Älteste der Familie. Der Erstgeborene auch der Familie, wo er überall immer das Vorrecht hat, in der ganzen Schöpfung. Der Erstgeborene vieler Brüder. Ja, und was für eine Unterredung mag das gewesen sein? Und wenn wir den Brief des Jakobus lesen, mit welcher Ehrfurcht spricht Jakobus von dem Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht, ja, mein leiblicher Bruder. Nein, er wusste, er ist der Sohn Gottes. Ebenso Judas, der ja wohl auch ein leiblicher Bruder des Herrn Jesus war. Und da gilt dann, was der Apostel Paulus sagte, endlich, wir haben ihn ja nach dem Fleische gekannt, aber nun kennen wir ihn nicht nach dem Fleische, nicht mehr, denn er ist der verherrlichte Gottessohn. Er hat diesen neuen, den Herrlichkeitsleib bekommen, durch seine Auferstehung vom Vater. Den werden wir auch bekommen. Denn die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Das können wir gar nicht so richtig verinnerlichen, so richtig begreifen. Wir werden ihm gleich sein. Was wird sein, was wird sein? Führest du uns droben ein, wo nicht Sünd und Welt mehr störet. Nie ein Seufzer wird gehöret. Ewig werden wir bei ihm sein. Jakobus. Ja, ich hätte auch gerne diese Unterredung gehört. Aber Gottes Wort hat uns die nicht mitgeteilt. Aber wir sehen das Ergebnis der Unterredung. Der Jakobus wurde als Säule angesehen dann in der Versammlung in Jerusalem. Und er war in dieser Zeit des Übergangs vom Judentum zum Christentum. Die haben sich ja zuerst noch in der Synagoge versammelt. Das liest man ja auch in seinem Brief. Sein Brief ist übrigens der erste, der geschrieben worden ist. Jakobus. Und der Apostel Paulus ist ja auch nach Jerusalem gegangen in die Gemeinde und wollte mit den Brüdern reden, ob das Evangelium, was er verkündigt hat, auch in Übereinstimmung ist mit ihren Gedanken. Und es war es. Denn die haben ja damals nur diese Stücke auferlegt, dass sie sich enthalten sollten, vom Götzenopfer, von Hurerei und vom Erstickten, vom Blut, ja. Ja, Jakobus. Aber wir können uns auch sagen, er wird auch mir begegnen. Und er wird auch uns immer wieder begegnen. Aber wir müssen uns die Frage natürlich stellen, ist er uns wirklich begegnet? Wir haben dann nach der Beerdigung von Harald haben wir auch so ein Gespräch geführt, und da haben wir dann gesagt, ja, heute sind die Bekehrungen oft nicht so tief. Und es wird das Evangelium auch nicht mehr so verkündigt, wie ich schon gesagt habe. Ja, nimm Jesus an, du kriegst ein herrliches Leben und er macht doch alles gut und so. Gott ist doch Liebe, nimm doch diese Liebe an. Aber was sagt David im Psalm 51? Ich habe das vorgelesen. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wer den Schrecken Gottes kennengelernt hat, dass der Herr Jesus am Kreuz geschlagen worden ist meiner Sünde wegen. Dem ist viel vergeben und er liebt auch viel. Wenn das nicht so der Fall ist, dann wird das Leben eines Christen so ein leichtes, seichtes Auf und Ab sein. Der Apostel Paulus nennt das ja, ein solcher wird gerettet werden, der hat mit Holz, Heu oder Stroh gebaut sein Leben, sein Glaubensleben auch. Ein solcher wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Aber wir möchten doch etwas zur Verherrlichung des Herrn sein. Und der Apostel Paulus sagt das immer wieder. Er wird sich daran erfreuen, was ihr für ihn gewesen seid auf der Erde. Und so werdet ihr erstrahlen. Stern von Stern steht ja hier auch in dem Kapitel, unterscheidet sich an Herrlichkeit. Und so auch die Gläubigen. Da wird aber kein Neid mehr sein. Hier auf der Erde ist das noch. Wenn einem Bruder mehr gegeben ist oder einem Bruder mehr im Vordergrund steht oder eine Schwester so aktiv ist und ja in aller Munde, sage ich mal, da kann Neid aufkommen. Das wollen wir aber nicht. Ja, Jakobus, wir freuen uns. Dann den Aposteln allen, da waren alle Apostel zusammen, alle auf einmal, denn beim ersten Mal, das hatten wir ja gesehen, da war der Thomas nicht dabei. Und sie haben dann ja auch gesagt, es waren 12 Judas, war nicht würdig, Apostel zu bleiben. Und da haben sie ja dann, glaube ich, den Matthias, ja, Matthias ist richtig, gewählt, können wir gleich noch lesen, den Matthias gewählt. Da waren es wieder 12, vielleicht ist das hier so. Und jetzt sagt der Paulus, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien mir er auch mir. Und das war auf dem Wege nach Damaskus, wir kennen ja diese Begebenheit, wo der Jesus vom Himmel ihnen erschienen ist, in einem Lichtglanz und ihm zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da ist er zu Boden geschmettert. Und das hat ihn so tief getroffen. Er dachte, Gott zu dienen und tat genau das Gegenteil. Ja, das sind die Zeugen, die Augenzeugen seiner Auferstehung. Wenn wir jetzt Apostelgeschichte 1 aufschlagen, Zeit fliegt dahin, ich lese und sage ein paar Gedanken dazu. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt durch den Heiligen Geist, Befehl gegeben hatte, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betrafen. Das ist die Einleitung, die der Lukas, die sogenannte Apostelgeschichte oder die Taten der Apostel, ist ja auch nicht vollständig eine Chronologie von allem, was die Apostel getan haben, sondern sie zeigt uns die Apostelgeschichte, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat und letztendlich dann nach Rom gekommen ist. Und als Paulus dahin kam, gab es ja schon eine Gemeinde und auch bis zu uns nach Germanien. Mir ist aufgefallen, wenn man das so liest von dem Herrn Jesus, was der Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Ich denke, dass das hier da deshalb so steht, weil beim Herrn Jesus das, was er tat, in vollkommener Übereinstimmung war mit dem, was er lehrte. Bei uns und bei mir, da müsste wahrscheinlich öfter gesagt werden, er lehrt, aber er tut das nicht immer, was er lehrt. Es soll nicht so sein und ich will das auch nicht und wir wollen das alle nicht. Nur von meinem Jesus, denke ich, kann man das so in vollem Umfang sagen und das erfreut unsere Herzen. Er hatte die Apostel auserwählt und hier steht, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Dieses Gebot, das der Herr gegeben hat, das ist ein Befehl. Wir sagen ja Missionsbefehl. Wird ja auch von den großen Kirchen mittlerweile so verwässert, ja. Der Jesus hat uns befohlen, seine Zeugen zu sein. Und das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Und wir wollen uns das selber auch immer wieder sagen, komme ich diesem Befehl nach? Oder habe ich gesagt, na ja, man kann, man muss aber nicht. Wir haben ja eine Zeit erlebt, als der Nationalsozialismus hier in Deutschland herrschte, da gab es diese Redewendung, Führer befiehl, wir folgen. Ich habe jetzt noch ein Buch in der Hand gehabt, meinem Vetter mitgegeben, Brüder in der Zeit des Nationalsozialismus, und habe ihm dann gezeigt, dass da ein Brief drin abgedruckt war, der mit brüderlichem Gruß und Heil Hitler endete. Ja, das demütigt. Aber trotz allem, nicht, die Menschen sind, ich erinnere mal daran, ich glaube, das war 1943, als die Bomberströme hier nach Deutschland schon kamen, da hat ja der Propagandaminister das da in dem Sportpalast alle zusammen waren, Tausende, und hat dann ausgerufen, der Demagoge, wollt ihr den totalen Krieg? Und haben alle, ja, geschrien. Ja. Aber unser Herr, der sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man sagt mir, viele Gefahren sind auf dem Wege, den du gehst. Doch sie sehen nicht, Herr Jesus, dass du selber bei mir stehst. Ja, wenn Jesus mich geleitet, kann mir nichts zum Schaden sein. Aber nie würde ich mich wagen durch die weite Welt allein. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wasser. Ja, Jesus sagt nur, komm. Und zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, da musste das Wasser dem Befehl des Herrn Jesus folgen und dem Petrus tragen. Erst als er den starken Wind sah und die hohen Wellen, da fing er an zu sinken. Also durch den Heiligen Geist haben auch wir Befehl bekommen, welchen er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen dargestellt hat, lebendig dargestellt hat. In Hebräer 11 heißt es, sie hielten aus, als sähen sie den Unsichtbaren. Die haben damals den Herrn Jesus leiblich gesehen. Und ich kann uns auch immer wieder nur sagen, schaut auf ihn. Sagt, Herr Jesus, ich möchte dich sehen. Ich möchte mehr von dir haben. Und in meinem Leben und in eurem Leben, seitdem wir bekehrt sind, hat Herr Jesus sich da nicht auch durch viele sichere Kennzeichen bemerkbar gemacht, will ich mal sagen. Wir haben uns daran erinnert, dass der Johannes als Erster erkannt hat, wer da am Ufer saß. Es ist der Herr, sagt er, es ist der Herr. Ich habe ja schon einige Male darauf hingewiesen, dass Johannes das deshalb so als Erster erkannt hat, weil er der war, der an der Brust Jesu gelegen hatte, der ihm so nahe war, der so seinen Herzschlag fühlen wollte. Das können wir auch. Näher noch näher, fest an dein Herz, ziehe mich, Jesus, durch Freude und Schmerz singen wir. So kann es sein. In vielen sicheren Kennzeichen hat er sich auch in unserem Leben bisher gezeigt, dass wir wissen, ja, wir sind Kinder Gottes und er lebt wirklich. Haben wir nicht auch manchmal sagen können, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Dann wissen wir doch, dass er lebt, dass er da ist. Er meint nicht den da oder da und 100 Kilometer weg, mich. Mir ist übrigens, Geschwister, ich habe das ja, glaube ich, letzten Sonntag schon mal gesagt, ich habe noch weiter darüber nachgedacht. Dieses, habe das nicht so ganz ausgeführt, dass wir immer sagen, Herr Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein in unserer Mitte. Aber der Jesus hat gesagt, gehe hin und sage meinen Brüdern, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch das Passa zu essen. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Natürlich bringen wir dem Herrn Lob, Dank und Anbetung. Aber denken wir mal darüber nach, dass der Jesus in unsere Mitte kommt und will mit uns gemeinsam den Vater preisen. Er will als Bruder unter Brüdern sein und unter Schwestern. Was für ein Vorrecht! Wenn sich das so mehr in unser Herz und Gewissen einprägen würde, dann würden unsere Füße doch noch mehr dahin laufen, wo er ist. Hab immer wieder hingewiesen auf Hohelied 1, wo es heißt, sage mir den, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Wo hältst du dich auf, Lehrer? Als die Jünger den Johannes verlassen hatten und der Jesus sagt, komm und sieh, da blieben sie jenen Tag bei ihm. Indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betrafen. Nun, 40 ist eine Zahl der besonderen Übungen und Prüfungen. 40 Jahre Wüstenwanderung haben wir auch. Bis dass wir am Ziel sind, können wir auch sagen, es ist so wie Israel, aber Gott hatte eigentlich vorgesehen, dass sie ja viel eher, nach anderthalb Jahren wären sie schon in das gelobte Land gekommen, aber wegen des Unglaubens sind sie nicht hineingegangen. Und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Ja, der Jesus, der will in unseren Herzen durch den Heiligen Geist die Saiten unserer Instrumente so stimmen, dass wir zu seiner Ehre sind. Darüber können wir uns nur freuen. Und als er mit ihnen versammelt war, seht ihr, da haben wir das wieder ganz genau auch so. Da heißt es eben nicht, dann ist er gekommen und sagt, nun kommt mal alle hierher, ich habe euch was zu sagen, sondern Gottes Wort ist so wunderbar und so genau. Er war mit ihnen versammelt, mit ihnen, als der Erstgeborene vieler Brüder, aber auch als der Herr aller Herren und König der Könige. Er hat eben da mit ihnen sprechen wollen, über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und später haben sie sich dann, als der Heilige Geist ausgegossen war, an vieles erinnert und konnten dann auch so predigen, wie der Apostel Petrus zu Pfingsten gepredigt hat. Er befahl ihnen, da haben wir es wieder, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und was war diese Verheißung des Vaters? Es ist immer gut, wenn wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Rede, Herr, dein Knecht hört, hatte Samuel gesagt. Und wenn wir das Leben Samuel sehen, müssen wir die ersten 2 oder 3 Kapitel lesen, wie der Samuel dann im Glauben gewachsen ist, wenn wir stille stehen, um das Wort Gottes zu hören und zu hören, was er uns zu sagen hat. Die Verheißung des Vaters war, da hatte der Jesus ausführlich drüber gesprochen, dass der Vater den Heiligen Geist senden würde, dass der Heilige Geist kommen würde von sich aus und dass der Jesus den Heiligen Geist senden würde. Die Dreieinheit der Gottheit war, hatte entschieden, der Heilige Geist kommt in alle die hinein, die an Jesus glauben. Die ihr, und das sagt der Jesus, ist jetzt die wörtliche Rede, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Das war eine Verheißung, die so in dieser Form nur einmal gegeben wurde. Aber diese Verheißung, die darin auch liegt, ihr werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, die gilt uns allen. Nur die Frage ist immer, gebe ich dem Heiligen Geist Raum? Wie der Apostel Paulus schreibt, werdet mit Heiligem Geist erfüllt. Und das ist auch mein Gebet. Herr, wenn ich hier stehe, was soll ich sagen? Was willst du, dass ich reden soll? Es muss, wie der Apostel Petrus doch sagt, es müssen Aussprüche Gottes sein. Aber das kann doch nur sein, wenn es vom Herrn ist, wenn es durch den Heiligen Geist ist. Ansonsten haben wir hier vielleicht einen sehr belesenen und beredten Prediger stehen, aber wir merken alle, es geht nichts rein. Es muss doch in unsere Herzen rein. Es muss doch unsere Seele erquicken. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Das ist das Ziel unseres Herrn Jesus. Ja, und dann hatten sie natürlich die große Frage, als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Es ist immer gut, wenn wir ihn fragen und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Das war so ihr Sinnen. Und wir haben ja auch manchmal so mehr das im Vordergrund, dass wir sagen, ja Herr, in meiner Familie, in meinem Leben, in meiner Firma, in der Versammlung, lass es doch aufwärts und vorwärts gehen. Du willst doch dein Reich bauen und so, das ist auch alles gut und schön und richtig. Aber das Allerwichtigste ist, auf ihn zu hören und nach ihm zu fragen und dass er wirklich uns alles ist. Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Ich habe da am Toten Meer eine Schwester kennengelernt, katholisch, wirklich tiefgläubig, und die wollte unbedingt darüber wissen. Und haben uns bestimmt 3-4 Stunden unterhalten und ich habe ihr so den Ablauf erzählt, so gut ich es wusste, und sie wollte gerne ein Buch darüber haben, aber es soll alles mit der Bibel begründet sein. Ja, aber es hat dem Herrn gefallen, uns vieles zu sagen, aber er hat uns nicht gesagt, wann er kommt. Es ist so, wie er gesagt hat in der Endzeitrede, wenn ihr diese Dinge anfangen seht zu geschehen, so erhebet eure Häupter, weil unsere Erlösung, eure Erlösung naht. Das gilt uns natürlich auch. Dass das Kommen des Herrn, sagt die Schrift, ist nahe. Diese Naherwartung. Es könnte sein, dass er heute kommt. Aber es ist nicht Zeit und Zeitpunkt, und nicht unsere Sache, das zu wissen, denn die Gefahr wäre einfach zu riesengroß, dass wir uns dann es gemütlich machen und sagen, naja, das dauert ja jetzt noch 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre und es uns gemütlich machen. Der Herr hat es so eingerichtet, dass wir und auch zur Freude seines Herzens ihn so erwarten, als wenn er heute kommen könnte. Diese Naherwartung, die ist ja den Gläubigen so verloren gegangen und uns ja vielleicht auch. Weil dieses ihn zu erwarten, dass er heute kommen könnte, unser Leben prägen wird und uns vor vielem bewahren wird. Und wir auch mehr diesen Drang haben, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte für Christus. Aber der Jesus tröstet sie sofort. Ja, wenn das auch nicht so sein kann, das hat nur der Vater, der weiß das. Ich weiß auch nicht. Wenn der Vater sagt, und wir singen das ja, stehe auf vom Thron, o Gottes Lamm, nimm die Braut zum Lohne teurer Bräutigam. Wenn dieser Augenblick da ist, dass der Vater sagt, so, jetzt hol sie heim. Dann wird in einem Nu, in einem Augenblick, die Toten in Christus zuerst auferweckt werden. Und wir werden verwandelt werden und zugleich mit ihnen in Wolken in die Luft. Und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Das steht dann ja auch ausdrücklich, ermuntert euch einander mit diesen Worten. Und hier gibt der Jesus auch Trost. Er sagt ihnen dann, aber, es gibt also dieses göttliche Aber, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Gut, ich habe schon oft daran erinnert, Psalm 84, sie gehen von Kraft zu Kraft. Es ist auch wahr, müssen wir nicht oft beklagen, ich bin so schwach, ich bin so kraftlos. Herr, sei du meine Kraft. Aber wir wollen und sollen uns auch fragen, Herr, sind da irgendwelche Dinge, die nicht in Ordnung sind in meinem Leben? So wie David es betet, wir weisen immer wieder darauf hin, und sie bitten wir, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, reine mich von verborgenen Sünden. Herr, gibt es irgendwelche Lasten, wie der Apostel, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde wir ablegen? Gibt es das irgendetwas, das da diese Kraft nicht zu tragen kommen kann? Er hat es uns versprochen. An einem Psalm heißt es auch, in deiner Kraft freut sich der König. Und wir können sagen, Herr, wir freuen uns, dass du uns Kraft gegeben hast. Ich bin schwach. Der Apostel Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist doch herrlich, nicht? Und diese Kraft ist da. Und der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht allein ihr sollt es sein, das ist auch, so haben wir ja vorhin gesehen, der Missionsbefehl, seinen Befehl gegeben hat. Aber hier heißt es, ihr werdet sein. Wir können das einfach nicht zurückhalten. Wir müssen Zeugnis geben. Das drängt uns. Ich zitiere wieder aus 2. Korinther 5. Die Liebe des Christus drängt uns. Der Apostel Paulus sagt, ich kann nicht schweigen. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Es drängt mich. Ich muss das tun. Ihr werdet meine Zeugen sein, das ist dann ja auch so geworden, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Und dieser Auftrag wird heute noch erfüllt. Ich bin immer ganz erstaunt, ich habe so ein dickes Buch über die Länder der Erde, auch mit meinem Vetter geschaut, auch mit meinem Freund Gabi aus Israel, dass man mal die Größenverhältnisse der Länder sieht. Da sind ja Länder unvorstellbar groß. Deutschland hat 350.000 etwa Quadratkilometer und da sind Länder 1,9 Millionen, Saudi-Arabien glaube ich auch so. Und dann das kleine Israel. Gabi, ich hatte so ein Heftchen mitgebracht, kann ich euch auch mal mitbringen in Englisch, wo Israel sich so ein bisschen präsentiert und mal so ein bisschen Informationen über sich selber gibt. Und da ist vorne eine Karte drauf. Wenn man das sieht, dieses klitzekleine Israel da, ne? Und jeden Tag in den Nachrichten und da ringsherum die Riesenländer, die arabischen Länder. Weiß nicht, die Türkei allein ist, glaube ich, doppelt oder dreimal so groß wie Deutschland. Ja, aber Gott wird sein Wort erfüllen. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, eben über die Zukunft von Bruder Werner Mücher. Hier habe ich mir hier mitgenommen. Und da hatte er ein Gespräch geschildert, das er hatte und der fragte ihn dann auch, wie wird das denn in Zukunft werden und was ist da mit Israel? Und hat er dann die verschiedenen Länder aufgemalt, die nach der Bibel gegen Israel kämpfen werden. Und hat er dann gesagt, so, diese große Macht hier, die ist nicht mehr. Da steht so und so. Und die ist auch nicht mehr, das steht da und da. Und die ist auch nicht mehr, das steht da und da. Und die ist dann auch nicht mehr, die steht da und da. Und wer als einziger überbleibt, das ist Israel. Weil Herr Jesus da seinen Thron im tausendjährigen Reich aufrichten wird. Und von da aus werden die Segensströme in die ganze Welt gehen. Und wir werden dabei sein. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Augenzeugen seiner Himmelfahrt. Indem sie es sahen und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Wenn wir dann das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 24, da ist in Vers 50, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. So ist er in den Himmel aufgefahren. Und diese ausgebreiteten Segenshände, die sind bis heute über uns geblieben. Und die kann auch keiner wegnehmen. Auch nicht die List und die Macht des Feindes. Jesu Hände sind erhoben. Wer ist, der uns verklagen kann? Aber sein Weh, sein Segen soll uns doch mehr wert sein als alles andere und aller anderer Genuss hier in dieser Welt. Der Bürgermeister erzählte mir, dass zum Schluss es so charakterisiert, was in unserer Gesellschaft los ist. Ja, der und der, der war immer da und der hat sich hier eingesetzt. Ich weiß nicht, ging glaube ich um Sportunion an, die da so x Abteilungen haben, wo er auch jetzt der erste Vorsitzende ist. So, der war immer da und hat das und das und jenes alles gemacht. Aber jetzt, der ist pensioniert und jetzt sitzen die nur auf gepackten Koffern. Ich sage, nanu. Ja, die Frau guckt im Internet nach und wenn sie dann wieder so ein Schnäppchen hat, 6 Wochen mit Kreuzfahrt für 600 Euro, und sagt sofort, Mann, ich rufe sofort an, oder ich schreibe, wird sofort gebucht. Sie sind das ganze Jahr über unterwegs, 6-mal im Jahr. Ich habe das auch schon ein paar Mal bemerkt, dass ältere Menschen heute, wenn sie sich finanziell natürlich erlauben können, so sind. Die Menschen sind so zu. Auch unsere junge Generation, auch ihr kriegt so viel Information. Da muss man einfach wirklich mal radikal werden und sagen, ich will das nicht mehr. Ich habe es euch ja erzählt, ich habe ja 4 Wochen nicht Fernsehen und nicht Radio gehört. Und dann merkt man auf einmal, früher habe ich dann immer so überlegt, ach, dann sind die Nachrichten, also 7 Uhr oder 8 Uhr oder 9:45 und dann hat man da so ein bisschen alles eingerichtet. Das ist weg. Das ist herrlich. In Israel, habe ich immer gesagt, wenn man das da gesehen hat, ich bin da ja in diesem Beduinenzelt, habe ich oft gegessen, ich kenne die ja schon sehr lange. Wenn man das sieht, auch die, sind ja auch ein paar Beduinen, die da arbeiten und Araber und Israelis. Das war manchmal nicht zum Aushalten. Wenn man da saß, da waren 4, 5 Leute, Handy, bla bla, habe ich dann immer gesagt, naja, Ken heißt ja, ne? Und Lololo heißt nein. Ich sag, Ken, bla 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 bla, Lololo, bla 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 bla. Das haben sie verstanden, das haben die hinterher auch gemerkt. Wie die Menschen wirklich terrorisiert werden von den Dingen, die in der Welt sind. Warum denn? Dass sie nicht mehr zur Stille kommen, nicht mehr zum Nachdenken, nicht mehr sich über die Ewigkeit Gedanken machen. Und da wollen wir uns doch nicht einfangen lassen, sondern wir wollen uns immer wieder einfinden, um Ruhe zu finden, bei den Füßen unseres Herrn Jesus zu sitzen und wenn wir in der Stille sind, morgens früh ihn zu suchen und bei der Arbeit, ne, wenn er da die Löcher bohrt zum Abdichten und was wir alle beruflich machen, der Jesus ist immer da und wir dürfen immer mit ihm rechnen, wo und wie wir sind und auch die Witwen. Und ich bin ja jetzt auch Witwer geworden. Wir dürfen mit ihm rechnen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wir alle werden wohnen im Hause des Herrn immer und immer und immer.